dass der Fußball etwas Größeres ist als nur das Spiel auf dem Feld, habe ich festgestellt 2006 bei der Heim-WM. Also was es mit unserem Land getan hat und wie wir, dass wir die Fahne wieder schwenken dürfen, dass wir wieder ein größeres Gemeinschaftserlebnis verspüren auch. Das hat mir die Heim-WM einfach gezeigt. Also diese Energie, was da entstanden ist, dass wir uns als gastfreundliche Gastgeber gezeigt haben, dass die Welt uns anders kennengelernt hat. Da habe ich gemerkt, dass es sozial etwas mit unserem Land getan hat und wie die Welt uns sieht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterwegs mit dem DB-Mobil-Podcast. Mein Name ist Sebastian Emerget und mein heutiger Gast ist 2014 mit der Mannschaft in Brasilien Weltmeister geworden und verabschiedete sich danach aus der Nationalmannschaft. Nun ist er zurück, aber nicht als Kapitän, sondern als Turnierdirektor der Euro 24 in Deutschland. Und ahnt ihr schon, wer es sein könnte? Doch bevor es losgeht, eine Frage. Ihr wollt zur EM? DB Mobil verlost 3x2 Tickets für das Spiel am 30. Juni 24 in Gelsenkirchen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist bis einschließlich 1.5.2024 eine E-Mail mit dem Betreff DB Mobil schickt mich zur EM 2024 sowie im Fließtext euren Vornamen, Namen und eure E-Mail-Adresse an dbmobil@deutschebahn.com zu schicken. Mit etwas Glück seid ihr in der Arena auf Schalke live dabei. Es gelten die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise. So, und jetzt viel Spaß bei Unterwegs mit... Na? Richtig. Philipp Lahm. Anpfiff. Hallo Philipp.
Hallo und vielen Dank für die netten Worte.
Wo kommst du her gerade? Warum sitzen wir gemeinsam in der Bahn?
Ich komme aus München, ich wohne in München und habe Termine jetzt in Berlin und somit bin ich auf dem Weg von München nach Berlin.
Fährst du generell viel mit der Deutschen Bahn?
Ich fahre relativ viel, wenn es zeitlich bei mir passt, fahre ich gerne mit der Bahn auch. Es ist einfach, man kann währenddessen arbeiten auch, deswegen macht es absolut Sinn und vor allem die Verbindung natürlich München-Berlin ist heutzutage einfach super machbar und deswegen fahre ich sehr, sehr gerne mit der Bahn.
Ich finde Philipp Lahm und Deutsche Bahn passt in diesem Jahr besonders gut. Der Grund ist ein großes fußballerisches Ereignis. Spoiler, es ist nicht die Fußball-WM, sondern es ist die UEFA Euro 2024. Ich habe in Vorbereitung auf die heutige Folge gelernt, dass die Wordings ganz wichtig sind bei diesem Event. Also es gibt tatsächlich, ja du lachst, aber es gibt...
Ja, ich weiß es, ich arbeite, ich bin Turnierdirektor, ich muss das wissen.
Wahnsinn, oder? Ist das auch neu für dich, dass alles außerhalb des Profifußballs auch ganz viele Regeln und ganz viele Normen hat? Oder hattest du das ziemlich schnell drauf, dass du in deinen verantwortungsvollen Positionen, die du begleitest, dich auch an bestimmte Regeln einfach halten musst?
Ja, erstmal, glaube ich, lernt man so, wenn man von klein auf Fußball spielt, mit Regeln umzugehen. Also, weil für Fußball gibt es klare Regeln. Ja. Ich glaube, dass es auch wichtig ist und dass es eben auch eine Ausbildung ist für Kinder, spielerisch natürlich, aber man muss sich an Regeln halten, ansonsten darf man nicht mitmachen. Also es gibt die rote Karte, es gibt die gelbe Karte. Selbst bei der Jugend kann man schnell raus sein oder auch in der Gruppe schnell raus sein. Aber natürlich mit Wordings musste ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber ist ja auch klar, der Fußball und auch solche Turniere sind natürlich auch eine Marke.
Ich habe es gerade angesprochen in einem von den korrekt ausgesprochenen Wordings. Die Deutsche Bahn ist nationale Partnerin der UEFA Euro 2024. Was genau bedeutet das?
Wir wollen Angebote schaffen, eben dass die Fans, die Zuschauer eben reisen und das nachhaltig auch reisen. Und deswegen muss es tolle Angebote geben. Und deswegen sind wir froh, dass die Deutsche Bahn eben Partnerin ist der UEFA Euro 2024, weil es gibt Top-Angebote, dass man im Land mit der Bahn relativ günstig reisen kann. Und das ist genau das, was wir vorhaben. Wir wollen eine nachhaltige Europameisterschaft schaffen, somit viele vom Flieger auf die Schiene zu bringen. Mhm. Und da sind natürlich Partnerschaften enorm wichtig.
Ich habe es gerade gesagt, eine der erfolgreichsten deutschen Fußballer, die es höchstwahrscheinlich je gegeben hat. Du bist Weltmeister von 2014, unter anderem mehrfacher Champions League-Gewinner, unzähliger Gewinner der deutschen Meisterschaft, DFB-Pokal und. Zum Thema Nachhaltigkeit, Philipp, was hat sich für dein Empfinden, du kennst ja jetzt sozusagen alle Seiten, zu deinem Profi-Dasein über all die Jahre verändert?
Also es ist schon noch viel so, wie es auch zu meiner aktiven Zeit war, aber die Zeit verändert sich einfach. Also und jetzt ein Turnier zu veranstalten, modernes und das in die heutige Zeit passt, muss man einfach das Thema Nachhaltigkeit mitdenken. Also und das haben wir vom Start weg in der Bewerbungsphase schon, also die ja schon vor 2018 angefangen hat, wurde das schon mitgedacht. Und 2018 im September haben wir dann den Zuschlag bekommen, dass die Europameisterschaft hier in Deutschland eben stattfinden kann. Das einfachste Thema, was sich geändert hat, ist, ich habe noch nicht gespielt oder ich habe aufgehört, bevor der Videoassistent kam. Also ja. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt was ganz Normales oder was jedem, glaube ich, ein Bild gibt auch, also ich habe noch nicht mit dem VAR Fußball gespielt sozusagen, sondern habe davor meine Karriere beendet. Das ist das eine aus dem Fußball, aber das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja nicht nur im Fußball so, ist überall muss es mitgedacht werden. Wir sind alle dafür verantwortlich, was unsere Umwelt betrifft und somit ist es bei dem Turnier natürlich auch, hat das einen großen Stellenwert.
Wo kommt dein Interesse dafür her? Also hast du das als Profi schon gehabt, dass dir dann und wann aufgefallen ist, ey Leute, also richtig nachhaltig, richtig umweltbedacht ist das nicht, was wir hier tun? Oder kam das erst, als du, ich sag's jetzt mal provokant, überhaupt Zeit hattest, über das Leben nachzudenken, weil du nicht ständig in der englischen Woche gelebt und gearbeitet
hast? Dass der Fußball etwas Größeres ist als nur das Spiel auf dem Feld, habe ich festgestellt 2006 bei der Heim-WM. Mhm. Also was es mit unserem Land getan hat und wie wir, dass wir die Fahne wieder schwenken dürfen, dass wir wieder ein größeres Gemeinschaftserlebnis verspüren auch. Das hat mir die Heim-WM einfach gezeigt. Also diese Energie, was da entstanden ist, dass wir uns als gastfreundliche Gastgeber gezeigt haben, dass die Welt uns anders kennengelernt hat. Da habe ich gemerkt, dass es sozial etwas mit unserem Land getan hat und wie die Welt uns sieht. Und das war das erste Mal, wo ich das hautnah so miterlebt habe. Diese Energie und dieser Zusammenhalt, was da entstehen kann, war für mich unbeschreiblich, muss ich auch sagen. Das waren unglaubliche 4 Wochen, wunderschöne 4 Wochen. Und auch mit allen Freunden und Familie, mit denen ich spreche, jeder erinnert sich gern zurück an dieses Gemeinschaftserlebnis Weltmeisterschaft 2006. Aber natürlich bin ich jetzt in einer anderen Funktion als Spieler. Und die, so wie ich gesagt habe, die Zeit hat sich natürlich auch verändert. Und es ist wichtig, dass wir auf unsere Umwelt achten. Es ist aber genauso wichtig, dass wir auch in der heutigen Zeit wieder zusammenkommen mit allen Herausforderungen, wenn wir auf die Welt schauen, die wir eben haben, ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und auch wieder zusammen feiern, dass wir wieder so ein Gemeinschaftsgefühl und so einen Zusammenhalt einfach auch wieder spüren. Und das ist auch die Hoffnung. Also es gibt nicht nur die Nachhaltigkeit in Sachen Umwelt, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit. Mhm. Und dann haben wir noch ein drittes, das ist Good Governance. Das sind die 3 Bereiche, vor allem, wo die ESG-Strategie der UEFA sozusagen rund um die Europameisterschaft eben greift.
Unsere Zuhörenden sehen es jetzt logischerweise nicht, weil sie hören es nur, aber man sieht, dass deine Augen strahlen, wenn du davon berichtest. Du bist ein Turnierdirektor mit richtig Herzblut.
Ja, ich glaube, das kommt eben daher, dass ich es erlebt habe. Ja. Ich habe sowas erlebt, so ein Turnier zu Hause zu haben. Und das hat mit mir als Spieler schon auch was gemacht. Also wenn man sein Land vertreten darf, das Privileg hat, sein Land zu vertreten als Nationalspieler in seinem Heimatland auch noch. Das ist was ganz Spezielles. Das ist ein unglaubliches Gefühl, was man da auch hat. Natürlich eine Verantwortung. Aber wenn dann so die Energie von der Tribüne auf die Spieler unten überschwappt, das war eben in diesen 4 Wochen absolut zu spüren. Und darüber bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und ich bin mir sicher, dass wir genau dieses Gefühl auch wieder brauchen. Aha. In der jetzigen Zeit, weil eben viele erstmal an sich denken und dann, glaube ich, an die Gemeinschaft. Und so ein Ereignis schafft aber wieder ein größeres, ich würde sagen, ein größeres Wir-Gefühl.
Angenommen, du wärst für die Euro 2018 der Turnierdirektor Philipp Lahm gewesen, 2016, könnte ich mir vorstellen, hättest du eine noch breitere Brust wahrscheinlich gehabt, als es heute 2024 ist, weil man nicht ganz genau weiß, wo die deutsche Nationalmannschaft aktuell steht. Keine Ahnung, was sie reißen wird, keine Ahnung, ob Nagelsmann diesen Spirit herstellen wird, den es 2014 gegeben hat. Bist du trotzdem... Was glaubst du? Wie fühlst du dich mit unserer Nationalmannschaft?
Ja, eins vorweg, also vielleicht wäre ich wirklich ein bisschen beruhigter, was den Fußball betrifft, wenn es nach der Weltmeisterschaft 2014 gewesen wäre. Insgesamt sind wir eine Fußballnation. Wir haben tolle Fußballspieler. Wir müssen nur schaffen, dass wir da eine Mannschaft sehen, die auf dem Feld steht, so wie ich gesagt habe, die merkt, für wen spielt sie eigentlich Fußball? Für mein Land. Ich darf mein Land vertreten. Ich vertrete hier jede Bürgerin und jeden Bürger in unserem Land und darf für Deutschland das zeigen sozusagen. Und dass da eine Einheit dann wirklich auffällt. Das, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ob dann der Titel rauskommt oder nicht, ist, glaube ich, für die meisten nicht so entscheidend. Ich wünsche mir natürlich, wirklich? Ja, ich glaube, wenn die Fans sehen, dass eine Einheit, die alles gibt für die Nation, natürlich für die Mannschaft, für die Fans, aber auch für die Nation eben, wenn man sieht, dass man alles gibt, dann kann man auch mal im Viertelfinale, Halbfinale ausscheiden. Also dann zählt nicht der Titel, weil auch das haben wir 2006 gesehen. Wir sind Dritter geworden. Ich glaube, wir sind auch Dritter geworden, weil die Energie von den Zuschauern so auf uns übergeschwappt ist. Vor allem auch um Spiel um Platz 3, was vorher keinen interessiert hat eigentlich. Aber als wir da in Stuttgart damals angekommen sind, diese Euphorie, die geherrscht hat, wo man gespürt hat, dass die Menschen gesagt haben, so, und jetzt holt euch die Bronzemedaille. Das war einfach eine unglaubliche Energie, was viel freigesetzt hat innerhalb der Mannschaft. Und deswegen ist nicht immer entscheidend, ob man Titel gewinnt. Das ist natürlich schön und das ist das Schönste und dafür tritt man natürlich auch an. Aber ich glaube, entscheidender ist für die Nation zu sehen, die Mannschaft, die gibt für uns alles.
Was ist denn alles geben? Also ich glaube, in einem deiner Vereine, in deinem Leben gespielt hast, im FC Bayern München, ist es wahrscheinlich dieses Mir-San-Mir-Gefühl, dass du als Spieler des FC Bayern weißt, dass du nicht nur zum Fußballspielen da bist, sondern du bist Vertreter einer Marke. Aber woran machst du fest, dass unsere Spieler alles geben, also, oder ein Spieler alles gibt? Was ist das, die Extrameile oder... So wie Schweinsteiger sich tackern lassen und weiterspielen. Sebastian Rode hat es auch gemacht, als Eintracht Frankfurt den UEFA Cup gewonnen hat. Was ist alles geben?
Dass die Mannschaft im Vordergrund steht. Nicht als ich, als einzelner Spieler stehe im Vordergrund, sondern die Mannschaft. Und ich muss meine Fähigkeiten, die ich habe, zu 100% der Mannschaft zur Verfügung stellen. Und das sieht man auf dem Platz. Wie die Mitspieler oder wie die Spieler untereinander agieren, wie sie für den einen auch da sind. Wenn er ausgespielt ist, ist der nächste da. Also da sieht man viele Dinge. Und natürlich, es gehört auch Taktik und alles dazu, wie man miteinander agiert. Und das einfach komplett dann sozusagen hat man, glaube ich, 2014 gesehen. Ich weiß nicht, ob wir die besten Einzelspieler wirklich hatten, aber jeder hat seine Rolle verstanden auf dem Spielfeld und außerhalb und das hat eine Energie gegeben und jeder hat den anderen unterstützt. Man konnte sich vertrauen auf dem Spielfeld. Natürlich ist es auch gewachsen über die Jahre davor, wo wir immer auch im Halbfinale gekommen sind, dann aber verloren haben. Sowas schweißt natürlich auch zusammen, aber das muss man sehen und ich finde, das ist in den letzten Jahren eben verloren gegangen, dass man nicht sieht, wer ist die Mannschaft, wer ist der Kern dieser Mannschaft und wie passen die Spieler eigentlich zusammen und geben sie wirklich untereinander für den anderen, für seinen Mitspieler wirklich alles und setze ich meine Fähigkeiten wirklich ein und schaue auf die Mannschaft und nicht auf mich alleine.
Ich glaube, dieses alles geben hat damals so ein bisschen unterstrichen Oliver Kahn, dass er in die zweite Reihe zurückgesetzt wurde und Lehmann im Tor ja stand und ihm trotzdem den Raum gegeben hat, obwohl ihm wahrscheinlich wirklich nicht nur danach gewesen ist.
Ja, es gibt manche harte Entscheidungen, da braucht man vielleicht auch ein bisschen Zeit. Aber klar war das auch ein Zeichen. Er wollte unbedingt dabei. Er hätte auch sagen können, ich fahre jetzt nicht mit. Wenn ich nur Zweiter bin, fahre ich nie mit. Aber er wollte unbedingt auch dabei sein. Ich glaube, er hatte auch gemerkt, was es für ein Heimturnier, was es für eine einmalige Chance ist. Also nicht jeder hat auch die Möglichkeit, so ein Heimturnier spielen zu dürfen. Und deswegen, sich auch mal zurücknehmen und das Beste für die Mannschaft wollen. Aber ich glaube, 2014 war ein tolles Beispiel auch, wenn man auch unsere Bank gesehen hat, die Einwechselspieler und so, wie die mitgegangen sind in so einem Spiel und wie wichtig sie auch, denken wir an André Schürrle und Mario Götze, die eingewechselt werden und dann für die entscheidenden Szenen nicht nur im Finale zuständig waren, sondern auch in dem ganzen Turnier. Und so kann man jeden, also die Rolle zu verstehen und sagen, alles klar, ich bin nicht so wichtig, ich muss meine Fähigkeiten und das, was ich habe, zu 100% der Mannschaft zur Verfügung stellen. Und das ist mit Sicherheit das alles Entscheidende.
Du bist ja jetzt nach Abschied aus deiner aktiven Karriere alles andere als Privatier oder Rentier geworden. Du bist ja aktiv wie eh und je. Was macht Philipp Lahm gerade, außer ab und an mal mit seinen Jungs Fußball zu spielen?
Ich bin Turnierdirektor der Euro.
Ja?
Also das ist meine Hauptaufgabe, würde ich sagen. Da bin ich auch am meisten unterwegs, vor allem in den tollen 10 Host Cities, die wir haben, in ganz Deutschland unterwegs, mit der Bundesregierung, mit den Partnern. Also fällt schon viel an, viele Tage. Und ich bin eben schon seit 2018 in der Phase der Bewerbung schon dabei. Ansonsten, ich habe noch eine Stiftung, ich habe ein Unternehmen, also mir wird nicht langweilig, sondern ich habe große Freude in dem, was ich tue, habe mich aber auch schon immer während meiner Karriere damit befasst, was gibt es eigentlich daneben noch, was will ich machen, was interessiert mich eigentlich, und deswegen habe ich eben auch zum Beispiel 2007 schon meine eigene Stiftung gegründet.
Du bist unter anderem auch Botschafter von Gesundes Bayern. Das heißt, Gesundheit hat logischerweise schon immer eine Riesenrolle in deinem Leben gespielt. Du hast ja auch die ein oder andere Verletzung gehabt. Ich habe gerade im Vorfeld hier mit dem Team darüber gesprochen, dass wir alle in so einem Alter sind, wo man morgens nach dem Aufstehen ein bisschen mehr machen muss. Der eine nimmt Flohsamenschalen, der andere nimmt ein paar Magnesiumtabletten, der nächste macht mehr Sport als früher. Worauf gilt es wirklich, so ab dem frühen Alter darauf zu achten, was das Thema Gesundheit angeht? Was machst du bei Gesundes Bayern?
Also das Wichtigste ist, dass man sich wohlfühlt. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende.
Physisch oder psychisch?
In beiden Bereichen. Und das eine ist natürlich, ich muss was tun. Also das bedeutet für mich gesunde Ernährung. Das heißt aber nicht, dass ich auch nicht mal einen Schweinsbraten essen darf oder so, sondern es kommt darauf an, wie viel und wann esse ich was. Und das, glaube ich, ist entscheidend, also die Ernährung. Und dazu brauche ich natürlich auch Bewegung.
Wann esse ich? Gilt die Regel?
Also ich esse zweimal am Tag. Also ich habe eine Mahlzeit, lasse ich weg sozusagen.
Abends.
Esse zweimal. Nee. Meistens in der Früh.
Die lässt du weg.
Klappt nicht so wie heute. Wir sitzen mittags hier. Also ich weiß, ich habe Mittag werde ich nichts essen.
Doch immer, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein aber König, Abendessen wie ein Bettler, oder?
Ja, aber ich muss mich ja wohlfühlen.
Ja, und
ich habe für mich das gefunden, dass das für mich der richtige Weg ist. Und ich schaue, dass ich genügend Bewegung auch habe. Und das heißt, dass ich versuche, zweimal in der Woche Sport zu machen. Und das ist aber, hört sich immer als Hexerei alles so an, so ein bisschen. Ist aber nicht. Also es hilft auch mal, wenn man eine Straßenbahn früher aussteigt, einfach zu Fuß geht, vielleicht auch mal in der Früh einfach das Fahrrad nimmt und in die Arbeit radelt. Kinder, ganz wichtig, Bewegung, eben, dass man auch konzentriert ist, dass man in der Schule sich konzentrieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann mental. Ruhe sich zu nehmen ist auch sehr, sehr wichtig, und dass man genügend Schlaf hat, aber auch Ruhe zu reflektieren. Was immer hilft, ist, dass man am Ende der Woche mal schaut, was sind meine Ziele für die kommende Woche, und am Ende der Woche schaue ich, hat das funktioniert, fühle ich mich gut mit dem, was ich eigentlich tue. Also reflektieren, sich die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, was tut mir gut, was tut mir weniger gut, sollte ich dafür vielleicht mehr Zeit einplanen, dafür vielleicht weniger Zeit. Also es kommt nicht immer auf, dass man am Ende einen Marathon läuft und sich absolut gesund ernährt, sondern jeder muss damit so einen Weg für sich finden, aber die Fitness an sich, mental wie physisch, ist enorm wichtig, dass wir alle ein selbstbestimmtes Leben leben, und das sollte einfach jedem bewusst sein.
Wie motiviert man sich dafür?
Kleine Ziele. Ich finde, es hat mir immer geholfen, auch in meiner aktiven Karriere.
Beim FC Bayern München kannst du doch keine kleinen Ziele dir stecken, oder?
Zur Motivation. Also mein Traum war immer, Fußballprofi zu werden als Kind. Das war aber ein Traum. Also sehr, sehr weit weg. Sehr, sehr weit weg und ein Traum. Ich finde, man muss sich eher nähere Ziele stecken. Also ich wollte damals das nächste Spiel dann gewinnen und dann das nächste Spiel. Weil wenn ich es dann gewinne, habe ich mein Ziel erreicht und habe mein erstes Ziel und habe Glücksgefühle. Und das darf man nicht unterschätzen, dass man sich Ziele steckt, die man erreichen kann. Wenn ich mal eins nicht erreichen kann, kann ich aber weiter daran arbeiten. Es ist nicht zu weit weg, sondern ich brauche Ziele, nahe Ziele, die ich gut erreichen kann.
Bist du musst ja ein unglaublicher ehrgeiziger Mensch sein. Würdest du verstehen, wenn ich sage, das sieht man dir gar nicht an?
Ja, das ist ja nur eine Bestätigung für mich, dass man es mir nicht ansieht, dass ich ehrgeizig bin und dass ich entspannt bin vielleicht auch.
Genau.
Und das ist, ja, weil es mir Spaß macht. Also ich suche mir auch Dinge aus, die mir Freude bereiten und Spaß machen. Ja. Und ich muss sagen, ich habe auch das eben, wenn ich aufhöre, also ich habe bei der Nationalmannschaft aufgehört, habe 3 Jahre später dann im Verein aufgehört, genau deswegen, ich will frei entscheiden, was ich machen will, und habe Freude dabei.
Aber auch so auf dem Feld hatte man immer so das Gefühl, Philipp Lahm ist so ein Wolfs im Schafspelz, der tut niemandem was, bis er einem was tut. Und das war dann wohl überlegt und immer eigentlich mit dem höchstmöglichen Erfolg.
kann man vielleicht so sehen.
Ja, das war schon
wir,
so.
Wir waren ganz am Anfang vom Gespräch, waren wir Regeln. Zum Beispiel, dass ich habe nie eine gelb-rote oder rote Karte bekommen. Und das ist schon nicht so, Regeln zu respektieren und sagen, okay, das ist der Rahmen. Man kann trotzdem mal durch irgendeine, man kriegt einen Ball auf der Linie an die Hand oder so und kriegt eine rote Karte. Aber insgesamt an Regeln zu halten und nicht zu viel Energie für Sachen verschwenden, die ich nicht beeinflussen kann.
Aber ich weiß von einem Kumpel, der ist Profi, oder war Profi, der hat mir erzählt, Sebastian, du glaubst überhaupt gar nicht, was für Worte auf... Hast du nie was Böses zu einem Gegner gesagt, so im Vorbeigehen oder mal so eine Spitze mit dir gehen?
Also nicht bewusst, also wenn ich ehrlich bin, nee, ich glaube nicht, aber weil das halt auch viele Gegenspieler, glaube ich, auch dann respektieren. Wenn du so bist, dann dann begegnen die sie dir auch anders. Ich weiß noch, das kann ich hier verraten, ich habe einmal mein Trikot nicht getauscht mit einem Gegenspieler, weil ich einfach mit seiner Art, wie er gespielt hat und mir gegenüber war, wollte ich einfach mein Trikot nicht mit ihm tauschen.
Das weiß ich nicht mehr.
Das weiß ich wirklich nicht mehr?
Nee, achso, okay, mehr. Ich dachte mal, du sagst, kann ich jetzt hier sagen.
Nee, nur, dass ich mal einen Spieler hatte.
Vielleicht war es Gattuso.
Ich weiß wirklich nicht mehr, aber das werde ich nicht vergessen, weil das ist einmal vorgekommen in meiner ganzen Karriere.
Ich habe ein Geschenk für dich mit dabei, Philipp. Und zwar, das ist von 2014 logischerweise. Es ist
kenn ich.
Die DB Mobil, damals noch als Zeitschrift mit dir auf dem Titel. Damals wusste man natürlich noch nicht, was uns blühen wird. Ne? Also ein paar Wochen später waren wir alle tatsächlich Weltmeister.
Wahnsinn.
Gut getroffen, kaum gealtert, oder?
Einer von
danke fürs Kompliment.
Das war eine Frage.
Ich würde sagen, ja.
Ist ja doch schon ein paar Jahre her.
Besonders schön finde ich Manuel Neuer. Habe ich eben kurz geguckt, als ihr draußen wart und die Bilder gemacht habt. Manuel Neuer
ist schon ein bisschen älter geworden.
Ist ein Mann geworden, kann man so sagen. Ich möchte nicht nur auf dieser WM rumhacken, aber es ist ja einfach unglaublich. Also man fährt dann weg für ein paar Wochen und kommt wieder und hat einfach komplett alles gewonnen, was geht.
War für mich eine unglaublich intensive Zeit, weil ich schon vor der WM wusste, es wird mein letztes Turnier werden. Habe mit meiner Familie und Freunden schon gesprochen gehabt davor und habe gesagt, es wird mein letztes Turnier. Also ich ab dem Achtelfinale sozusagen hätte es immer mein letztes Länderspiel sein können. Und deswegen war es sehr intensiv die Zeit für mich, weil ich natürlich wusste, es kann immer zu Ende sein mit der Nationalmannschaft. Und intensive Wochen, aber auch super schöne. Und man hat einfach die Entwicklung der Mannschaft auch gesehen. Also wir waren vorher bei 2006 bei der Heim-WM, dann 2008 Europameisterschaftsfinale, wo wir gegen Spanien verloren haben. Und dann immer im Halbfinale auch wieder. Also die Mannschaft ist einen gemeinsamen Weg gegangen, der Kern der Mannschaft ist einen gemeinsamen Weg gegangen. Und das dann endet eben in Brasilien mit dem WM-Titel, mit dem Pokal in den Händen. Das kann man kaum beschreiben, was dann so ein Gefühl ist. Ich habe vorher erzählt, mein Traum als Kind war es, Fußballprofi zu werden.
Ja, ist unglaublich.
Meine erste Weltmeisterschaft war 1990, die ich im Fernsehen als Kind erlebt habe und damals als Lothar Matthäus den Pokal bekommen hat und in die Höhe gereckt hat, habe ich mir gedacht, das wäre mein Traum, das erleben zu dürfen. Und dann steht man eben 2014 in Brasilien und darf genau das erleben.
Es ist eigentlich unglaublich. Man soll ja sagen, dass man seinen Träumen nachgehen soll und dass auch alles möglich ist. Und trotzdem ist man nicht davor gefeit zu sagen, da sitzt der kleine Philipp Lahm und sagt, 1990, das will ich auch. Und dann sagen viele, ja, träum weiter. Und dann passiert das. Es ist ja eigentlich nicht zu begreifen, dass ein paar wenige es dann wirklich gelingt. Jetzt ist es genau.
Man darf auch nicht vergessen, es ist immer noch ein Spiel. Also es gehört immer noch ein bisschen Glück und alles gehört immer noch.
Gut.
Und, so. Und nur wenig haben die Möglichkeit und alles.
Ja.
Und deswegen bin ich einfach dankbar. Also so wie ich gesagt habe, ich hätte auch 2014 aufgehört, wenn wir im Achtelfinale gegen Algerien, wo es in die Verlängerung geht, wenn wir da ausgeschieden wären, wäre es das für mich gewesen in der Nationalmannschaft, ohne eben diesen Titel.
Aber Momentum gehört ja auch immer dazu und das Quäntchen Glück auch. Jetzt ist es genau 10 Jahre später. Also ich sag jetzt einfach mal, als du dann 2014 diesen Pokal hochgestreckt hast, Hast du nicht daran gedacht und noch nicht, vielleicht auch nicht geglaubt, dass du 10 Jahre später der Euro 2024 Turnierdirektor Philipp Lahm bist?
Definitiv nicht. Und da habe ich da nicht dran gedacht.
Jetzt bist du da und was ist die größte Herausforderung als Turnierdirektor?
Na, erstmal ist es eigentlich für mich was Schönes, weil ich sag, es ist eine große Gelegenheit und Chance und Möglichkeit einfach, dass wir uns präsentieren, wie wir sind und die Menschen wieder durch den Fußball auch ein bisschen näher zusammenbringen. Deswegen war es für mich klar, dass ich das gerne mache, als mich der DFB gefragt hat wegen der Bewerbung. Herausforderungen, ja, hat man einige. Ich würde sagen, eine große Herausforderung war, dass wir die 4 Spiele, die wir zur Europameisterschaft 2020, die dann ein Jahr später stattgefunden hat, haben wir in München auch mit organisiert. Und da die Europameisterschaft dann nochmal ein Jahr verlegt wurde, war der zeitliche, man denkt immer, das ist dann immer noch trotzdem ja lang von 21 bis 24, aber es hat zeitliche Verschiebungen dann eben gegeben dadurch. Ansonsten hat natürlich auch nicht geholfen, eine WM in Katar, wo viel darüber diskutiert wurde. Das hat natürlich auch nicht geholfen. Aber insgesamt muss ich sagen, sind die Herausforderungen bei uns mit bestehenden Stadien, die wir haben, mit unserer Infrastruktur und alles, sind die Herausforderungen nicht so groß wie sicher nicht bei anderen Verbänden oder auch eben bei anderen oder in anderen Ländern.
Und du hast ja jetzt auch in dieser Position und auch nach der EM ja die Möglichkeit, den Fußballsport ja nicht neu zu gestalten, aber zu gestalten. Was würdest du sagen, muss sich ändern?
Insgesamt, also funktioniert der Fußball, das hat man auch gesehen, selbst in Katar wurde viel diskutiert und alles, aber der Fußball bringt Menschen zusammen von verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Menschen.
Trotzdem passiert ja nach wie vor auch Blödes, gerade in der Türkei vor 2-3 Tagen, es ist einfach das Feld gestürmt worden und Fans haben die eigenen Mitspieler mehr oder weniger bedroht, glaube ich sogar.
Gegnerische Mitspieler, glaube ich, aber das wird immer passieren. Also der Fußball, glaube ich, kann ein Mittel sein, ein Mosaikstein, um Menschen eben zusammenzubringen und auch da eben zu diskutieren, aber auch sich kennenzulernen und alles. Ich glaube, der Fußball leistet da ziemlich viel, im Großen wie im Kleinen, vor allem aber eben im Amateursport auch, aber er ist immer nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Deswegen wird es das immer geben und da ist man nicht davor gefreit.
Wer ist denn die neue, falls das überhaupt möglich ist, es ist das erste Turnier ohne Franz Beckenbauer in den Sphären. Also Franz Beckenbauer ist in diesem Jahr leider verstorben. Macht das was aus, dass so eine Galionsfigur Franz Beckenbauer nicht mehr körperlich anwesend ist?
Für mich persönlich natürlich sehr, sehr schade. Also weil er das Sommermärchen damals, die WM 2006 nach Deutschland geholt hat, da einfach wichtig war, der mich auch geprägt hat als Spieler. Mhm. Also weil er einfach weit vor meiner Zeit als Spieler aber einfach was Neues reingebracht hat, den Fußball modern gemacht hat, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Dann als Trainer den deutschen Fußball geprägt hat, wenn ich an meine erste WM eben denke, wo ich als kleiner Bub zugeschaut habe, 1990, wo er mit der deutschen Nationalmannschaft als Trainer Weltmeister geworden ist. Somit ist es einfach schade und dass man sich mit ihm nicht mehr austauschen kann, vielleicht auch über seine Erfahrungen, die er 2006 eben auch gemacht hat beim Turnier.
Ja, also definitiv. Und bist du sowas, also kann man überhaupt ein Nachfolger von so einer Lichtgestalt werden? Also denkst du manchmal auch darüber nach, dass ein Ziel von dir gegebenenfalls das sein könnte, dass du dich in einer solchen Funktion einbringen kannst, dass du die neue Leitfigur wirst für den deutschen Fußball außerhalb des Feldes?
Also mit Franz Beckenbauer würde ich mich nie vergleichen, nee, weil er einfach zu groß, was er für den deutschen Fußball und für den Fußball insgesamt gemacht hat, einfach unglaublich ist. Und ich glaube, da wird auch keiner mehr hinkommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Fußstapfen unglaublich groß sind. Ich einfach den Mehrwert sehe, was der Fußball der Gesellschaft auch bietet. Vor allem im Amateurfußball. Natürlich braucht man immer die große Bühne, so wie die UEFA Euro 2024, aber vor allem auch der Breitensport. Ich bin dankbar, was ich erleben durfte und versuche so auch in der modernen Zeit Impulse in verschiedene Richtungen zu geben. Und wir haben vorher über Nachhaltigkeit gesprochen, was eben Thema ist. Das war sicher 2006 nicht das große Thema. Und wahrscheinlich wird es in mehreren Jahren vielleicht andere Themen auch wieder geben. Wir haben jetzt bestimmte Herausforderungen, Entwicklungen, wenn wir in die Ukraine schauen, wenn wir nach Israel schauen, aber auch bei uns. Also viele haben Herausforderungen im alltäglichen Leben und jetzt aber so ein freudiges Fest wieder organisieren zu dürfen, ist einfach was Schönes. Und was in Zukunft passiert, werden wir mal sehen, aber ich werde immer dem Fußball in irgendeiner Art und Weise treu bleiben, weil ich den Fußball einfach sehr, sehr gern habe und versuche da auch ja vielleicht ein bisschen Einfluss auch zu nehmen.
Ich habe mich selber mal so hinterfragt heute vor dem Treffen mit dir, ob es in mir wieder so ein bisschen kitzelt. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen nationalmannschaftsmüde geworden durch die letzten Jahre, durch den durch den ausbleibenden Erfolg. Und ich merke, es fängt so ein bisschen an zu kitzeln. Irgendwo ganz hinten. Glaubst du, die Fußballnationalmannschaft oder der DFB im weitesten Sinne hat es geschafft, die Deutschen rechtzeitig zu mobilisieren, dass sie wieder Vertrauen haben, dass sie Spaß haben, dass sie sich mitfreuen? Und ich glaube, eine große Stärke der Deutschen hat man 2006 gesehen, sind unglaublich gute Gastgeber. Also sie nehmen die Nation einfach sehr freudig hier ja auch auf und an.
Also erstmal würde es helfen, wenn die deutsche Nationalmannschaft so spielt, wie wir vorher gesagt haben, als Einheit auftreten und dann natürlich auch gute Ergebnisse dann erzielt. Ich glaube, das eine kommt mit dem anderen. Deswegen, das wäre definitiv hilfreich, würde ich sagen, für unsere Bevölkerung in unserem Land. Insgesamt merkt man aber, dass die Vorfreude schon groß ist, vor allem also am Ticketing, auch im Ausland. Also die Leute werden kommen, werden sich freuen, dass im Herzen von Europa, also wir sind gut zu erreichen für alle eigentlich.
Auch durch die Deutsche Bahn.
Durch die Deutsche Bahn natürlich. Freuen sich die Menschen. Wir haben es auch gesehen bei den Bewerbungen in Sachen Volunteers. Wir brauchen 16.000 Volunteers, die uns ehrenamtlich helfen, sozusagen während der Europameisterschaft. Das war gar kein Problem. Also da haben sich über 100.000 haben sich beworben, um Volunteer zu sein. Also man sieht, die Leute wollen mitmachen, wollen dabei sein. Wir werden tolle Fanzones haben in den Host Cities, also wo auch da Menschen zusammenkommen.
Das sind die Fanfeste?
Genau, mit Public Viewing, aber auch andere Aktivitäten werden stattfinden in jeder Host City, mindestens eine Fanzone sozusagen, in manchen Städten gibt es sogar mehrere. Also wir tun alles dafür, dass die Menschen gerne zusammenkommen. Am Ende muss ich auch sagen, das war auch 2006 so, wir sind alle gefragt. Es ist unser Land und die Welt kommt zu uns und besucht uns. Und da müssen wir alle mit dabei sein und alle was Gutes tun. Und eben, wie du ja richtig gesagt hast, wir wollen tolle Gastgeber sein. Da sind wir aber alle gefragt. Da sind die Volunteers natürlich gefragt, die Organisation, die UEFA, DFB, die Mannschaft. Aber ich würde sagen, alle, die hier in unserem Land leben, sind gefragt, gute Gastgeber zu sein. Und so, dass sich einfach jeder, der zu uns kommt, Lust hat, hier zu bleiben, am liebsten über 4 Wochen bei uns zu bleiben und gemeinsam mit uns ein großes Fest zu feiern.
Das Thema Einheit, was du eben auch nochmal angesprochen hattest, glaubst du, dass die Rückkehr von Toni Kroos auch damit zu tun hat, weil er einer ist, der diese Einheit kennt und reinstallieren kann?
Es ist wichtig, dass man so einen Kern findet von der Mannschaft. Und Toni ist ein super erfahrener Spieler, der immer noch auf Top-Niveau Fußball spielt. Er spielt immerhin bei Real Madrid. Also deswegen über seine Fähigkeiten braucht man nicht zu diskutieren. Hat alles gewonnen, Weltmeister, mehrfacher Champions League-Sieger. Wichtig ist aber, also der Kern der Mannschaft muss sich bilden. Und da gehört sicher Toni Kroos dann eben mit dazu. Aber der muss sich bilden. Einer alleine wird es nicht schaffen, habe ich von ihm auch gehört, dass er nicht der Heilsbringer sein wird allein. Sondern es muss etwas entstehen. Und ich bin trotzdem zuversichtlich, weil die Mannschaft und die einzelnen Spieler wirklich Qualität haben. Jetzt muss Julian Nagelsmann eben eine Mannschaft finden. Wer passt am besten zueinander und wie kristallisiert sich dieser Kern dieser Mannschaft heraus? Dann bin ich der festen Überzeugung, wenn das passiert, mit der Energie, die entstehen kann bei so einem Heimturnier, dann kann die Mannschaft auch weit kommen.
Also die Zeiten ändern sich, auch im Fußball die Regeln. Sollten sich die Regeln auch verändern? Also es passiert ja unheimlich viel. Die Baller League zum Beispiel ist schwer im Kommen. In Spanien gibt es ein Pendant, was noch viel erfolgreicher ist. Bist du Fan davon, dass sich die Regeln im Fußball auch ändern?
Ja, wenn man zurückblickt, war es ja immer, also hat es mit dem Fußball ja auch was gemacht. Also wenn ich alleine an die Rückpassregel denke.
Stimmt.
Also das ist ja, also das war noch zu meiner Zeit, oder ist, also da war ich auf der Welt und alles, also und irgendwann wurde die dann eben, dass man nicht mehr zum Torwart mit dem Fuß zurückspielen darf. Stimmt. Zum eigenen Torwart, und das hat das Spiel komplett verändert. Abseits gab es früher auch mal nicht, also deswegen, es hat eigentlich, und deswegen auch die Organisationen werden weiter daran arbeiten und schauen, welche Regeln kann man anpassen. zur Baller League, würde ich immer sagen, wir haben 24.000 Vereine und es sind 7 Millionen Mitglieder beim Deutschen Fußballbund. Und wenn ich schaue, ich habe einen Sohn, der ist 11 Jahre alt, der spielt Fußball beim kleinen Verein in München. Der Fußball findet schon noch statt in den Vereinen und auf dem Fußballplatz ganz normal. Und ich glaube, die Leute lieben ihn auch dafür. Auf der anderen Seite kommen da natürlich bei der Baller League auch Menschen zusammen, spielen Fußball und das ist doch schön. Man darf nicht immer alles gegeneinander sehen, sondern ich sehe einfach, was so ein Vereinsleben auch, was das für einen Wert haben kann zu meiner Zeit. Die ganze Familie war am Fußballplatz, ist heute noch am Fußballplatz, ist ehrenamtlich tätig auch in dem Verein. Also für mich ist halt Vereinswesen noch mehr als nur der Fußball, was jetzt 2x30 Minuten oder 2x45 Minuten passiert.
Wobei es nicht wenige Amateurtrainer gibt, die da wirklich Klagelieder anstimmen bei der Baller League, weil es mehrere Spieler schon gibt, die dann sozusagen ihren Verein verlassen, weil sie sagen, sie möchten lieber in der Baller League mitkicken, weil der Amateurtrainer sagt, die Verletzungsgefahr dort ist mir zu groß, dass du mir dann im Verein fehlst. Also ist das jetzt so die Geister, die man selber rief, oder ist es wichtig für den Fußball auch so ganz neue Wege zu gehen, um den Fußball...
Ich glaube, es braucht immer einen organisierten Fußball. Und der organisierte Fußball ist in Deutschland über den Deutschen Fußballbund, über die Deutsche Fußballliga eben. Und wenn ich, vor allem in dem Breitensport, das muss geregelt sein, ob das die Baller League hinbekommt, das werden wir sehen. Also ich bin da ziemlich entspannt. Also ich finde es schön, wenn Leute zusammenkommen und Fußball spielen. Mhm. Und ich teile die Leidenschaft zum Fußballspielen. Ich merke es nur in unserem Verein, und das ist ein kleiner Verein eben in München, da kommen die Menschen gern zusammen und schauen zu, die Eltern schauen zu, die Jungs haben Spaß, die Mädels haben Spaß da, und das Vereinsleben, was da so drumherum passiert, ist was Besonderes. Deswegen finde ich das super schön, und wenn ich Trainer eher höre, so vor allem in den Amateurbereich, das ist die Frage, wie unterstützt man diese Vereine? Und das finde ich wichtig. Wie kann man sie unterstützen? Also in dem, was bietet man an? Das sind, die meisten sind ehrenamtlich da unterwegs. Also wie kann man sie unterstützen, dass diese Arbeit, die sie machen, der einen großen Wert, glaube ich, für unsere Gesellschaft hat, wie kann man sie da eher unterstützen, diese Vereine? Das ist für mich eher das Wichtige. Zum Beispiel in den Städten, auch in den Großstädten, die Platzkapazität. Also, weil ich sehe, bei uns im Verein, da melden sich 5-Jährige an, die kann man gar nicht alle aufnehmen, weil man gar nicht so viel Kapazität hat von Plätzen. Außerhalb gibt es natürlich andere Probleme, dass man keine Mannschaften zusammen oder die Fahrt zu weit ist zu den Plätzen, zu den Vereinen. Also es sind unterschiedliche Herausforderungen. Ich würde immer dieses System versuchen zu stärken.
Ich habe, du sagst ja selbst über dich, dass du privilegiert warst, wie du aufgewachsen bist und dem Fußball nahegebracht worden bist. Was genau meinst du damit? Weil ein Fußball kann sich ja mehr oder weniger jeder schnappen und kann drauf loskicken. Ab wo fängt es an, dass man wirklich privilegierter sein kann, um dann eine bessere Chance zu haben?
Also einmal ist für mich privilegiert aufgewachsen. Ich habe eine Familie um mich gehabt. Mhm. Wir haben im Haus gewohnt, gemeinsam mit meinen Großeltern. Der Fußballplatz war zu Fuß 5 Minuten entfernt. Ich habe in dem Verein der FT Gern ein zweites Zuhause gefunden. Meine Eltern waren engagiert. Mein Opa, mein Onkel, mein Papa, alle haben da Fußball gespielt. Und das war eine zweite Heimat für mich. Also ich habe da eben dann auch wieder Regeln kennengelernt, aber auch, was bedeutet Fair Play, meine Stärken einbringen, das meine ich privilegiert aufgewachsen. Mhm. Fußballtechnisch ist natürlich, ja, ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man talentiert ist in einer Sache, um dran zu bleiben. Und trotzdem gehört da natürlich dann auch Disziplin und alles dazu, vor allem wenn man ich würde mal sagen, im Alter so 15, 16, 17 ist, da kommen andere Themen dazu, ob es die Freunde sind, ob es eine Freundin ist, bei schönem Wetter nach der Schule, die meisten gehen dann ins Schwimmbad oder Eis essen, man selbst ist dann direkt von der Schule zum Training gefahren, also man verzichtet auch auf Dinge, und da muss man auch sehr diszipliniert sein, aber natürlich ist Talent, das muss man erstmal dafür haben, und ich war sicher talentierter als ganz, ganz viele andere in Sachen Fußball.
Was ist dein Haupttalent gewesen? Also das Erste, was, von dem du entdeckt hast, das kannst du ein bisschen besser?
Ich glaube, ich konnte viele Dinge vorhersehen. Also ich hatte ein gutes Positionsspiel und war sehr umsichtig quasi auf dem Spielfeld und konnte die einfachen Sachen, die vermeintlich einfachen Sachen sehr, sehr gut.
Und was ist deine Achillesferse immer gewesen, aber vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil du mit anderen Dingen doppelt und dreifach auftrumpfen konntest?
Ich würde sagen, mein Torabschluss. Also der war nicht der Beste. Also der, oder besser gesagt, ich glaube, dass es in meiner Karriere oder von der Jugend bis zu den Profis in meiner Position immer weiter zurückging. Also ich war mal rechter Offensivspieler, dann defensiver Mittelfeldspieler, dann Rechtsverteidiger, Linksverteidiger. Also es ging immer weiter zurück. Ich glaube, ich hatte einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten auch, das wirklich zu trainieren, weil ich es nicht mehr auf meine Aufgabe gesehen hat, Tore zu schießen. Selten ist es mir dann doch mal gelungen, aber der Torabschluss, der war definitiv verbesserungswürdig.
Also wir sind ja mehr oder weniger auf der Zielgeraden, sowohl zu unserem Zielbahn oder deinem Zielbahnhof Berlin heute, als auch zur EV Euro 2024. Irgendein bekannter Mensch hat mal gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was passiert denn nach diesem Turnier mit Philipp Lahm auf der Position des Euro 2024 Turnierdirektors?
Erstmal aufarbeiten natürlich, wie war die Europameisterschaft, haben wir unsere Ziele dann wirklich auch erreicht. Wie ich vorher gesagt habe, ich habe viele Aufgaben drumherum, also eben eigenes Unternehmen, meine Stiftung natürlich. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Also ich meine es speziell im Turnier, Fußball-Turnierbereich. Also bleibst du Turnierdirektor für ein weiteres Turnier?
Ja, ich hoffe erstmal, dass wir den Zuschlag bekommen für die Weltmeisterschaft 2027 der Frauen,
genau.
Die zum Teil auch in Deutschland stattfinden werden. Das ist Niederlande, Belgien und Holland, die sich Niederlande, Belgien und Deutschland, die sich bewerben für die Weltmeisterschaft der Frauen. Aber erstmal und ob ich da der Richtige bin, weiß ich auch nicht. Aber erstmal wird in Sachen Turnierdirektor für mich nicht weitergehen.
Also, ich habe jetzt gerade gesagt bekommen, dass wir jetzt noch 10 Minuten haben. Lieber Philipp, zum Abschluss einer jeden Folge gibt es immer noch eine Frage aus dem Fragebogen von Marcel Proust. Ich gehe dann immer hier mit dem Stift drauf und runter und mein Gast sagt Stopp und die Frage, wo dann der Stift stoppt, wird gestellt. Aber ich soll auch, weil wir ja natürlich auf dem Weg zur Europameisterschaft sind, auch noch eine Fußballfrage stellen, was lustig ist, weil gefühlt habe ich dir nur Fußballfragen gestellt. Nichtsdestotrotz möchte ich das machen und ich stelle dir natürlich die Fragen aller Fragen. Philipp Lahm, wer wird Europameister 2024? Natürlich. Wenn du dich festlegen müsstest. Und auch realistisch, bitte.
Ich würde mir wünschen, wenn es die deutsche Nationalmannschaft werden würde. Ich glaube, der Top-Favorit ist für mich Frankreich. Sie haben einfach einen unglaublich talentierten Kader. Nicht nur 11 Spieler, sondern also gefühlt haben sie 40 Spieler, die einfach ein super Niveau haben, auf jeder Position top besetzt. Aber, wie wir vorher schon festgestellt haben, es muss auch als Mannschaft funktionieren. Und deswegen wird sich wieder um die gleichen Favoriten drehen. Ich hoffe und wünsche mir Deutschland. Mein Top-Favorit ist Frankreich.
Aber um das auch noch mal ganz kurz zu unterstreichen, du hast ja vorhin von diesem Geist gesprochen, der dann auf dem Feld entsteht. Ich bin gebürtiger Frankfurter, dementsprechend auch Fan. Eintracht Frankfurt hat es ja auch einfach gut gezeigt, dass man über sich hinauswachsen kann und vermeintlich unbesiegbare Menschen oder Mannschaften in dem Fall schlägt. Eine überragende Parade dann noch von Kevin Trapp. Also es ist natürlich immer alles möglich.
Das ist ja das Schöne im Fußball. Deswegen meine ich, es ist immer noch ein Spiel, wo ein bisschen Glück auch dazu gehört und so ein Moment vielleicht auch, wo man Glück hat oder vielleicht dann auch Pech. Und es gibt bei jedem Turnier eigentlich so immer so 1-2 Überraschungen, die weit kommen. Und das wünsche ich mir schon auch von unserem Heimturnier, dass vielleicht die ein oder andere Überraschung, wie damals Island zum Beispiel, wo die Fans so fantastisch waren auch, wenn es so die ein oder andere Überraschung geben würde, würde ich mich schon als Turnierdirektor sehr drüber freuen.
Ich hatte vorhin kurz überlegt, aber Italien ist dabei, ne? Man weiß es bei Italien immer nie so genau.
Nee, die sind dabei.
Aber die sind mit dabei. Ja. Also höchstwahrscheinlich auch nicht unterschätzen. Spanien und England natürlich auch nicht. Mich persönlich würde es für England mal freuen. Aber in erster Linie wäre es toll, wenn es.
Ich freue mich allein schon aufs Eröffnungsspiel, weil da muss ich sagen, das wird, glaube ich, wird ein tolles Fest, ein tolles Eröffnungsspiel.
Wer ist das?
Deutschland gegen Schottland.
Ah.
Und die Schotten haben schon viele Tickets vorbestellt gehabt und die werden, glaube ich, mit ich weiß nicht, mit wie viel tausenden Fans nach München reisen. Also und da freue ich mich auf die Stimmung, auf die Atmosphäre. Da freue ich mich.
Weißt du heute schon, wie viele Spiele du sehen wirst?
Nee, ich will auf jeden Fall in allen 10 Host Cities ein Spiel gesehen haben und versuche so viele Nationen wie möglich anzuschauen. Ich habe noch nicht den konkreten Turnierplan sozusagen, wie soll es, also wie werde ich meinen jeden Tag welche Spiele anschauen.
Was hast du da für ein, also interessiert mich jetzt einfach, was hast du da für ein Ticket? Hast du überhaupt ein Ticket?
Ja, ich habe eine Akkreditierung, wo ich überall hin kann.
Und damit kannst du überall hin?
Du kannst trotzdem werde ich ein Ticket haben, wo ich einen Sitzplatz habe. Also.
Aber du könntest jedes Spiel sehen, wenn du es sehen willst.
Das wäre als Turnierdirektor möglich, ja.
Ah, das ist auch schon gut.
Ja, selbstverständlich ist das. Das ist ein großes Privileg, ja.
Neuer Berufswunsch, ja. Turnierdirektor. Kommen wir zur letzten Frage. Ich brauche ein kurzes Stopp von dir.
Stopp.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Herr Lahm, Ihr Lieblingslyriker?
Boah.
Es tut mir leid, hast du dir selber ausgesucht.
Oh, das ist sehr schwierig für mich. Von wem ich sehr viele Bücher gelesen habe, den ich auch kennengelernt habe, der mich auch bei meinem Buch unterstützt hat, war Hari Kämmerer. Oder ist Hari Kämmerer. Einer, der Romane in München und Umgebung schreibt, sozusagen. Wo ich einfach entspannt auf Reisen gerne lese.
Und ist ein verkannter Lyriker, habe ich gehört.
Vielleicht.
Insofern eine sehr gute Antwort. Ja. Philipp, ich danke dir ganz
danke
herzlich.
Danke für die Unterstützung.
Ja, sehr gerne. Ich danke, du hast ja gesagt, es kommt auf den Kern an und wenn der funktioniert. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in einer Zeit, in der du höchstwahrscheinlich so viel zu tun hast wie selten außerhalb des Fußballplatzes, möchte ich mich bei dir bedanken. Ich drück dir trotzdem natürlich auch die Daumen für das Turnier, dass es genau so verläuft, wie ihr es euch alle vorstellt, mit all den unvorhersehbaren Dingen, die in so einem Turnier ja trotzdem passieren können und auch passieren werden. Ich bin mir sicher, ihr werdet sie alle meistern und ich möchte unseren Zuhörenden auch ganz herzlich danken, dass ihr mit am Start gewesen seid. Das war die Folge Unterwegs mit dem DB-Mobil-Podcast, heute Philipp Lahm, und abonniert diesen Podcast und hört uns gerne, empfehlt uns gerne weiter und falls Philipp jetzt noch ein, zwei Worte hat.
Ich wollte nur vielen Dank sagen, war ein angenehmes Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
Ja, wir sehen uns als Europameister wieder, würde ich sagen, oder?
Ich bin da.
Ich mache auch mit. Also ganz herzlichen Dank, bis bald. Tschüss.